Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Also der Philosoph Konrad Paul Lissmann hat dem sogenannten runden Leder schon eine gewisse Literaturunfähigkeit unterstellt. Trotzdem stellen wir uns heute die Frage, warum mögen wir eigentlich Fußballliteratur? Und damit herzlich willkommen zum Vorwort, dem Podcast der Stadtbibliothek Innsbruck. Mein Name ist Christina.
Und ich bin die Pia.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich ist das der Lukas, unser lieber Kollege. Hallo Lukas.
Hallo.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit uns aufzunehmen. Lukas, im Gegensatz zu dir und mir, hast du schon mal Fußball geschaut, richtig?
Ein oder zwei Mal, ja.
Okay. Lukas untertreibt massiv. Und wir sind jetzt einfach froh, dass er da ist, weil Pia, wie steht's mit dir? Wie groß ist dein Fußball-Fan-Level?
Im Minusbereich. Also, ich hab nachgeschaut wegen verschiedener Fußballliteratur und eins hat der Schwalbenkönig, glaube ich, heißt, und ich habe nochmal nachschauen müssen, was Schwalbe ist, weil ich keine Ahnung habe von Fußball.
Lukas, was ist denn eine Schwalbe?
Eine Schwalbe, ja. Wenn ein Spieler ein Foul sozusagen schauspielert, also es hat kein Foul gegeben, er lässt sich fallen und es ist eines der tollsten Dinge im Fußball, weil es ruft so viele Emotionen hervor auf beide Seiten, meistens negative. Aber ja.
Ich habe ein bisschen was zur. Also erstens einmal, die Folge geht am 18.07. online. Das ist der Donnerstag. Wann ist denn das EM-Finale?
Am 14. Okay. Also es geht nach dem Finale online.
Okay, das heißt, dann wissen wir schon, wer Welt. Wer was ist?
Europameister.
Das haben wir gewusst.
Genau, ich habe ihn nur besprochen.
Gut gerettet, ja.
Wer spielt denn?
Spanien gegen England.
Okay, und trauen wir uns zu sagen, von wem wir glauben, wer gewinnt?
Das kann man sich immer trauen.
Okay.
Und nachher kann man immer eine gute Ausrede finden, warum das dann nicht passiert ist.
Genau, kann ich das eh editieren.
Weil zum Beispiel einer Schwalbe erfolgreich gegangen ist. Stimmt, die kannst dann einfach in den Sack England und dann drüber so Spanien.
Genau.
Es ist prinzipiell immer der Schiedsrichter schuld. Egal, was passiert. Es liegt nie an der fehlenden Expertise. Es ist der Schiedsrichter, schlechter Rasen. Egal was, es gibt immer Ausrede.
Gibt es sowas wie schlechten Rasen im Fußball?
Ja, war jetzt bei der EM auch Thema in Frankfurt, glaube ich, dass da der Rasen sehr kritisiert worden ist. Meistens vom Team, das verloren.
Weil er rutschig ist, oder?
Weil er unrund ist und der Ball deswegen falsch springt.
Ja, aber das war ja schon ein Grund, sich zu beschweren im Nachhinein. Also fände ich jetzt schon angemessen.
Ja, auf jeden Fall. Also das findet da die verlierende Mannschaft immer.
Eigenartigerweise.
Ja, aber stellen Sie sich mal vor, wenn Eiertor auf der Hanglage oben ist.
Wie stellst du dir aus?
Aber es gibt ja immer einen Seitenwechsel.
Das stimmt, dann ist es wieder gerecht.
Fußball hat ja auch eine Geschichte. Und in der Literatur ist es gar nicht so einfach, Informationen dazu zu finden, beziehungsweise Literaten haben sich lange Zeit nicht mit dem Thema befasst. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert galt Fußball noch als, ich zitiere, rüpelhafter Sport. Und für Oberschichten war es völligst undenkbar, dass sie da gegen diesen Ball treten. Also das ist von Anfang an so ein Klassending auch gewesen, wo die Arbeiterklasse das als Freizeitbeschäftigung für sich vereinnahmt hat. Wie wir wissen, schauen inzwischen durch alle Schichten hindurch. Jeder kann Fußball schauen. Jetzt ist sowieso noch mal was anderes. Irgendwann ist dann das Radio gekommen. Dann hat man sich ums Radio gesetzt und hat es verfolgt und später mit dem Fernsehen. Jetzt ist, glaube ich, Lukas auf 24 Stunden Livestream ums Fußball herum. Kommt mir zumindest immer vor während EMs und WMs.
Ja, es ist halt einfach der populärste Sport, glaube ich, wo alle oder fast alle eine gewisse Ahnung davon haben, weil die Regeln dann relativ leicht verständlich sein. Und es gibt, glaube ich, keinen Sport, der auf der ganzen Welt so populär ist und irgendwie dann Menschen auch zusammenbringt und das dann auch ein Gesprächsthema schafft, wie jetzt solche Großereignisse wie die EM zum Beispiel.
Ich muss ja sagen, ich keine Ahnung, welche WM-Weltmeisterschaft das war. Das muss vor 10, 12 Jahren gewesen sein, ich weiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer gewonnen hat, ich weiß nicht, wer gespielt hat, aber ich weiß danach, wie sie in die Autos gefahren sind. Wie nennt man das, wenn sie mit die Autos durch die Straßen fahren?
Ein Autokurs, oder?
Ja, genau. Wie dann die Autokurs durch die Innenstadt gefahren sind und alle waren voll gut drauf und dann hat man irgendwie, war es irgendwie so ein Straßenfest und das hat man schon gut gefahren. Also, weil die Stimmung war so gut und man kann echt, man hat mit jedem über was reden können. Ja, hat der Deutschland einmal gewonnen, die WM?
Also, dass sie gewonnen haben, war 2014, glaube ich. Vielleicht 2006 war sie in Deutschland, wo dieses Sommermärchen stattgefunden hat. Haben sie aber nie gewonnen.
Mhm. Ja, das war irgendwann damals. Genau. Und auch damals haben so die, die ersten, weil wir von Fußballliteratur reden, ja, wir müssen ja auch, die Pia und ich müssen ja auch mal uns reden, wovon wir eine Ahnung haben, haben so die ersten Literaten angefangen, sich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Also da war das schon mehr so ein Volkssport, eine Freizeitbeschäftigung für jedermann, leider. Jedermann im Ausschluss von jeder Frau, will ich damit sagen. Da hat zum Beispiel Joachim Ringelnatz 1920 das Gedicht Fußball in Klammern nebst Abart und Ausartung geschrieben. Da war er noch der Ansicht, dass Fußball nicht so eine gute Freizeitbeschäftigung ist. Er schreibt nämlich, der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten. Gott sei Dank, ich kenne wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut. Er hat sich dann weiterhin negativ über Fußballspiele geäußert. Und Kafka, über den haben wir ja auch schon mal eine Folge gehabt, schreibt 1923 im Brief an seinen Schwager Josef David, vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt mal auf. Der Friedrich Thorberg 1935 lässt seinen, in seinem Buch Die Mannschaft den Protagonisten Harry Baumeister jeden Tag im Wiener Fürstenheimpark Fußball spielen. Und seine Mutter, die Frau Dr. Baumeister, ist es aber strikt dagegen und dann hat sie so eine Tirade, wo sie ihn erwischt, wie er wieder Fußball spielt. Und dann sagt sie, was für ein blödsinniges Herumgelaufe und Herumgedrehte. Das ist ja widerlich und ordinär. Und der beim Spiel aufgewirbelte Staub verpestet die Luft im Park. Und deswegen sei Fußball höchst gefährlich und bedrohe die Gesundheit der Lungen. Das war die Mama in dem Roman. Aber dann ist in dieser Zeit und innerhalb der nächsten 20 Jahre wurde eben durchs Radio, wie ich es schon erwähnt habe, Fußball zu einem Massenphänomen. Nicht nur sind die Leute bei, besonders bei Endspielen, aber bei Spielen insgesamt massenweise in die Stadien geströmt, sondern sie haben sich eben auch daheim ums Radio versammelt, um mitzufiebern, so wie wir jetzt immer ins Public Viewing gehen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich jeden außer der Pia und mir. Ja, warst du dieses Jahr schon beim Public Viewing?
Nee, überhaupt, ja, ich gehe dran vorbei, weil gegenüber von der Bücherei ein großer Public Viewing-Stand ist, aber sonst nicht wirklich. Man hat aber ein bisschen in die Bücherei reingehört, wo Österreich, gegen wen haben wir gespielt?
Österreich-Niederlande war das, glaube ich.
Keine Ahnung mehr.
Genau.
Ich glaube, es war Österreich-Niederlande, ja. Genau. Das war während der Öffnungszeiten und das war so laut, dass man es sowohl in der Belletristik als auch im Veranstaltungssaal gehört hat. Also,
aber weil das liegt daran, dass das Public Viewing genau schräg gegenüber ist. Also habe ich dann so, das war so um 6:30 oder so, da war die Bibliothek ja ausnahmsweise schon leer, weil wahrscheinlich alle beim Public Viewing waren. Und dann gehst du so in die Belletristik, in das Schiff runter, wo es dann vorne mit der Fensterfront ist. Und das sind eigentlich Arbeitsplätze und da war eigentlich keiner mehr. Also so ein letzter Mutiger, der da noch ein bisschen was gearbeitet hat an seinem Laptop. Und dann hörst du die Musik und das hat dann irgendwie schon so eine nette Sommerparty-Stimmung gehabt, oder?
Ja, ich glaube, das ist einfach was dann Menschen auch mitreißt, die jetzt vielleicht nicht österreichische Bundesliga schauen oder generell viel Fußball schauen unter dem Jahr, aber so große Ereignisse, da kommt man irgendwie nicht aus. Also Freunde von mir, die nie Fußball schauen, das erste Gesprächsthema in der Früh und gestern geschaut und wir haben sie gespielt. Also es ist so ein kollektives Mitgerissensein irgendwie dann auch.
Und wir bemühen uns ja in der Bibliothek. Wir haben ja, was haben wir gemacht?
Wir haben eine Ausstellung gemacht über Fußballbücher, aber über die verschiedensten Zugangsweisen dazu. Also wir haben Biografien über Fußballer ausgestellt. Wir haben aber auch Fußballbücher über Technik und wie man es gut lernen kann, Fußball spielen.
Was ist eine Schwalbe?
Genau, was ist eine Schwalbe? Kulturgeschichtliche Bücher über Fußball haben wir ausgestellt. Zeitschriften haben wir ausgestellt zu dem Thema. Also alles Mögliche. Genau, gleichzeitig haben wir auch ein Gewinnspiel gemacht, eine Verlosung. Da hat man in der Vorrunde, heißt es Vorrunde, Lukas, bitte?
In der Gruppenphase.
In der Gruppenphase, was natürlich wusste. In der Gruppenphase hat man da abstimmen können, wer denn der Endsieger wird. Am Schluss, wenn wir es dann ja wissen, wer gewonnen hat, verlosen wir Gratis-Mitgliedschaften. Genau, da sind wir nur ganz gespannt drauf. Wollen wir denn vielleicht sagen, bei wem wir denken, der gewinnt? Ich habe keine Ahnung, aber ich sage gerne
nur für Spanien. Warum weiß ich nicht mehr, aber ich habe nicht ein Spiel geschaut, aber ich bin aus irgendeinem Grund für Spanien, ich fühle es.
Lukas?
Ja, ich hoffe es auch. Also ich bin zwar die Mannschaft, die mir das ganze Turnier als einzige eigentlich wirklich überzeugt hat, in jedem Spiel. Perfekt. Also es würde mich sehr wundern.
Ich bin voll bei euch, weil ich habe keine Ahnung, deswegen sage ich auch Spanien.
Aber der Lukas hat sich halt tatsächlich, du hast da ja wirklich, also die meisten oder hast du dir alle Spiele angeschaut?
Zwei habe ich nicht gesehen, während der Gruppenphase eben, wo sie um 15 Uhr noch gespielt haben, aber ansonsten habe ich eigentlich alle gesehen, ja.
So.
Ja, es kommt wirklich was zusammen. Es sind immerhin 90 Minuten, im besten Fall in der Endrunde dann oft 120 plus Elfmeterschießen.
Ah, das ist wie ein Hobby, oder? Das ist wie Fernsehschauen generell.
Also ich habe Kaulitz und Kaulitz geschaut und ich glaube, dass sich das nicht viel nimmt. Wobei ich mir gewünscht hätte, dass es länger gegangen ist. Das wünsche ich mir so ein Fußballfeld.
Aber es hat schon so was Gemeinschaftliches, wenn man so sieht, wie sich die Leute freuen und wie die Leute gejubelt haben, wo wir weiterkommen sind von der Gruppenphase. Was
jetzt ja als jemand, den das halt genau null interessiert, ist es für mich immer ein bisschen amüsant, weil ich gehe dann meinem Leben in meiner Freizeit so nach in meiner Wohnung und dann höre ich in meiner Nachbarschaft, die Fenster sind ja offen im Sommer, entweder das Jubelgeschrei oder das enttäuschte Buhen von meinen Nachbarn, da weiß ich immer. Und von den entfernten Nachbarn, wir reden 5, 6 Häuser weiter. Also.
Bei mir ist es genau gleich. Das sind auch, also wir sind in einem größeren Haus und man hat die Leute unter und über mir und dann war es so lustig, wo wir eben das Spiel verloren haben leider. Wir haben das Spiel nicht geschaut, aber ich habe genau gewusst, wo wir gerade stehen, weil sie so deprimiert geklungen haben, unsere Nachbarn, dass sie genau gewusst haben, was gerade los ist.
Ja.
Am gemeinsten ist ja, wenn das TV-Signal beim selber so 2, 3 Sekunden hinterherhängt und man schaut das voll gespannt und hört dann eben schon die Nachbarn schreien und das ist dann immer sehr gemein, finde ich.
Ja, das finde ich auch. Die haben ja, das erinnert mich so ein bisschen an Amerika, wie sie so 7 Sekunden Verzögerung eingebaut haben nach dem Nipplegate in der Halftime-Show, damals mit Justin Timberlake. Und das sind die Fakten, wo ich wirklich stand. Und Janet Jackson. Das Schwalbe, Fallrückzieher. Was ich geschaut habe früher, war viel Tsubasa, Captain Tsubasa. Kennt das jemand? Die Kickers.
Ja.
Keine
das waren zwei Fußball-Anime.
Ah, okay.
Aber zu Fußball-Anime habe ich hier nichts vorbereitet. Jetzt machen wir weiter in unserer Fußball-Literaturstunde. Nämlich geht es dann weiter. Im Jahr 1945 hat der jüdische Dichter Friedrich Thorberg seinem Freund Matthias Sindelar, kennst du den, Lukas, zufällig?
Ich hoffe, dass ich nicht meine völlige Glaubwürdigkeit verliere, aber nein.
Der hat gelebt zwischen 1903 und 1939. Dem hat er das Gedicht Auf den Tod eines Fußballspielers gewidmet nach dessen Ableben. Und dieser Matthias Sindelar und ihr Fußballfans da draußen, die vielleicht auch ein bisschen was mit Fußballgeschichte zu tun haben, werden wissen, dass, also der gilt laut meinen Recherchen als der größte österreichische Fußballspieler. Der dann auch, also der ist dann das hing dann zusammen mit dem Einmarsch von den nationalsozialistischen Truppen aus Deutschland. Das war 38 und 39 ist er dann gestorben. Es ist bis heute noch nicht ganz geklärt, beziehungsweise ich habe gefunden, dass es halt eine Kohlenmonoxidvergiftung war. Und die wollten nach seinem Tod wollten die Nationalsozialisten den als Held für sich als Figur vereinnehmen. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Und deshalb die Geschichte allein fand ich irgendwie so interessant und spannend und bemerkenswert und hat für mich so gezeigt, dass Fußball gesellschaftlich eine riesengroße Rolle spielt und da auch diese Mythenbildung anfängt mit den Fußballidolen, das man ja auch heute noch sieht. Da gibt es ja aber Namen, die der Lukas alle kennt, aber
Messi.
Balenciaga,
hallo,
Gucci,
genau.
Und ich glaube, ich check gerade den Gag nicht.
Ja, nur, Namen, sagen,
ich habe jetzt noch gerade tatsächlich angestrengt nachgedacht, ob es diese Spiele gibt, oder ob ich, bis ich dann, ja.
Der Gag war, dass ich nicht weiß, dass der nicht Balenciaga war, sondern dass das irgendwas schwimmt.
Ja, ich habe dann kurz überlegt, es kann durchaus sein, dass das ein italienischer Innenverteidiger war, der in den 90er Jahren ganz toll gespielt hat.
Und weil ich so gut recherchiert habe, kannst du nicht mehr eben unterscheiden, was ich wirklich weiß und was
für ein Blödsinn du da sehen.
Das ist echt eine Drucksituation.
Das kennen Sie vielleicht, das Wunder von Bern. Das ja. Sagt euch was. Das ist ja auch ein Spielfilm verfilmt worden, diese ganze Geschichte, das war 1954, wo die deutsche Fußballmannschaft unerwartet in einem Elfmeter, glaube ich, das noch einmal herumgerissen hat, das Spiel und dann gewonnen hat. Und das war im Nachkriegsdeutschland ganz wichtig für, also wird heute gesagt, dass das so wichtig war für die Identitätsfindung vom Nachkriegsdeutschland. Und da hat zum Beispiel der Ludwig Harig ein Sonett geschrieben, die Eckbälle von Wankdorf. Übrigens haben die 54 gegen die Schweiz gespielt, ja, falls ihr das nicht wusstet.
Im Finale? Kann sein, dass es Ungarn war.
In der Schweiz gegen
Ungarn. Ja. 3-2, glaube ich.
Wow, ja, das stimmt. Das steht da.
Deswegen kann man das werden.
Rolle. Und nachdem sie in der Vorrunde gegen dieselbe Mannschaft mit 3-8 verloren hatten. Und das war dann so bemerkenswert. Das ist echt bemerkenswert.
Ja. Ungarn war damals eine der besten Mannschaften eigentlich in Europa. Also es war wirklich ein Wunder. Sein's
in Bern. In Bern. Und da schreibt der Ludwig Harig: Was einst in Bern geschah, es klingt wie eine Fabel, geheimer Doppelsinn, die Kunst im reinen Zweckball. Entschied den Spielverlauf, der einstudierte Eckball verwirrte Ungarns Elf mit kryptischer Parabel. Ich könnte noch weiter, aber es wurde jedenfalls Literatur betrieben am Fußball. 55 hat dann sogar der Günter Grass in jungen Jahren das Kurzgedicht Nächtliches Stadion verfasst. Langsam ging der Fußball am Himmel auf. Nun sah man, dass die Tribüne besetzt war. Einsam stand der Dichter im Tor, doch der Schiedsrichter pfiff abseits. Krass war Surrealist. Der hat so ein bisschen den Mythos von dieser nationalen Identität wieder versucht zu dekonstruieren. Aber hat irgendwie auch das Gefühl gehabt als Kunstschaffender, dass das ein Moment ist. Insgesamt muss man aber sagen, dass bis so in die 80er Jahre und vielleicht noch so bis heute hinein Fußball als Thema in der Literatur als zu nieder angesehen worden war, um es zu verarbeiten. Aber es wurde trotzdem immer wieder aufgegriffen, auch der Peter Handke, du kannst das, was du mal dann noch erzählt, hat 1970 die Erzählung gemacht, die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Und nach 1976, nachdem Uli Hoeneß beim Elfmeter im Europameisterschaftsspiel einen Fehlschuss sich geleistet hat, das hat dann die Annemarie Schimmel zu dem folgenden Limerick, den ich euch nicht vorenthalten will, inspiriert. Inmitten gewaltigen Gestöhnes verschoss den Elfmeter der Hoeneß. Das Spiel ist verloren. Mit hängenden Ohren betrachtet der Trainer Herr Schön es. Ja, und dann auch 2001 gab es dann noch vom Albert Ostermeier Ode an Kahn, also der Oliver Kahn und so weiter. Also ich, was ich damit sagen will, es ist schon viel über den Fußball geschrieben worden und das wohl berühmteste Gedicht, hier bist du darauf in deinen Recherchen auch gestoßen, ist Fever Pitch von Nick Hornby.
Roman?
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, genau. Ich habe das ein bisschen alles von der englischen Seite her angeschaut, weil England ja irgendwie der Geburtsort vom modernen Fußball gesehen wird. Das hat ja Fußball schon in China viel, viel früher gegeben, also eine Version von Fußball. Lukas, stimmt das?
Ja, schon. Darum gibt es auch diese, teilweise deswegen diese Fanhymne It's Coming Home, die man jetzt überall hört. Hat einerseits den Grund, England hat eine Weltmeisterschaft gewonnen und das war in England, in Wimbledon, glaube ich. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Es war in England und das ein bisschen dadurch und eben weil England so als eben Geburtsort des modernen Fußballs, ja, kann man schon so sagen, finde ich. Ja.
Das hat auch Privatunis und da hat es so seinen Anfang gehabt. Und da hat es eben auch sehr wenig Texte im Grunde früher gegeben. Vielleicht ein paar so Clubbücher und so, aber eher so Handbücher waren einmal am Anfang hin. Bis man das literarisch verarbeitet hat, schon länger gedauert. Aber der Hornby ist so wirklich das, wo man dann gesagt hat, ah, okay, das hat jetzt alles verändert. Weil er das autobiografisch aufgearbeitet hat, seine eigene Lebensgeschichte, aber gleichzeitig auch seine Beziehung zum FC Arsenal. Das ist irgendwie der Club, den er halt voll unterstützt und den er mag. Und da hat er irgendwie die Begeisterung für den Fußball und spezifisch für diesen Club hat er richtig ausgelebt in diesem autobiografischen Buch. Und man muss ja auch sagen, in England war es auch so, dass es auch eher ein Sport der Arbeiterklasse war. Auch eben zu Hornbys Zeiten. Die Tickets waren sehr, sehr günstig. Das hat sich im Grunde jeder leisten können. Man hat spontan einmal so am Fußballmatch gehen können.
Sind die Tickets immer noch so günstig?
Nein. Was auch von vielen kritisiert wird, dass eben der Sport mittlerweile so kommerzialisiert ist und viele Oligarchen, große Firmen sich Clubanteile kaufen und der normale Fan, die durchschnittliche Zuschauerin sich das teilweise gar nicht mehr leisten kann, ins Stadion zu gehen oder ein Abo zu kaufen, was früher halt eben für jedermann, jede Frau möglich war. Und das wird mittlerweile viel kritisiert, weil eben diese Menschen schon ein bisschen ausgesperrt werden, auch mittlerweile, gerade bei den größeren Vereinen. Und bei so großen Ereignissen sind die Tickets mittlerweile auch ja mehr als teuer eigentlich. Also das überlegt man sich wirklich zweimal, wenn man da ins Stadion geht.
Ja, das ist schon doppelt bitter, weil es ja aus der Arbeiterklasse Kim und man sich vielleicht damit identifiziert und das ja im Grunde dann auch dadurch so groß geworden ist. Und dann sperrt man irgendwie große Teile des Publikums
wieder aus.
Ja, es nimmt dem Ganzen schon die Identität teilweise, finde ich jetzt.
Hornby hat das auch kritisiert, weil man hat ihn dann 2012, ich glaube, das Interview gefunden habe, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, es war 2012. Da hat er auch drüber geredet und hat gesagt, dass es schade ist, dass es diese Entwicklung gegeben hat und dass es jetzt so ist, als ob das Fußball schauen gehen wie Theater gehen ist. Weil man sich das vielleicht ein, zweimal im Jahr leisten kann, wenn man das Geld hat, aber sonst nicht wirklich.
Ja, der Hornbys Roman ist 92 rausgekommen. Und
genau, das war gleichzeitig, wo die Premier League in England so einen Anfang gehabt hat. Und das ist auch irgendwie so, wo es angefangen hat, dass es wirklich auch für Eliten in England interessant worden ist. Weil auf einmal war es nicht etwas, was auch die Arbeiterschicht, sondern Anna, ich kann zu diesem Elite-Club gehören und dann ist es was Besonderes.
Danke, Lukas, dass du unsere ZuhörerInnen gerettet hast.
Das würde ich so nicht sagen. Also ihr werdet top vorbereitet. Wirklich impressed. Also.
Danke. Wir haben wirklich Papierstapel dabei. Die Augen liegen neben uns. Hat noch irgendwelche Kommentare zum Fußball? Der Lukas hat uns ja schon ausreichend gelobt.
Ja, also ich kann es nur wiederholen.
Gern.
Verkauft es euch da unter Wert. Es ist sowieso ein Mythos, dass sich Menschen beim Fußball auskennen. Am meisten vermittelt man den Eindruck, indem man eben beim Public Viewing so generische Sätze in den Raum schreibt.
Oh, das ist als Abschluss ein schöner Service für unsere ZuhörerInnen, die so wenig fußballaffin sind wie wir, aber manchmal aus sozialen Gründen zu Public Viewings mitgehen wollen. Kannst du uns vielleicht ein paar dieser Sätze nennen, damit wir die nicht fußballaffinen, die in Zukunft verwenden können?
Es gibt unendlich viele.
Drei reichen. Okay. Drei für den Anfang.
Ganz wichtig ist, es ist immer das Gegenteil von dem, was der Spieler macht. Wenn der Spieler einen Pass spielt, dann hätte er schießen müssen. Wenn er schießt, dann hätte er einen Pass spielen müssen. Und was immer gut kommt, ist wie, spielen tief, spielen hoch, schieß. So.
Spielen tief, spielen hoch, schieß den Ball. Na, auf die andere Seite.
Genau, spiel mal links, der steht frei. Sieht er das nicht?
Der steht frei, Kenny.
Der verdient Millionen und trifft das Tor nicht.
Da kriegen die Fußballspielerinnen doch ein was wenig, oder?
Ja.
Das ist doch dann immer diese Diskussion um die Gender Pay Gap.
Ah ja, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen.
Neues Thema für einen neuen Basketball.
Warum mögen wir eigentlich den Gender Pay Gap nicht? Okay, der zweite. Tipp Nummer zwei.
Tipp Nummer zwei, man weiß es auch besser als der Trainer. Es wird eine neue Startaufstellung gewählt, wenn sie gewinnen. Dann wird der Trainer schon gelobt, man hat auch so aufgestellt. Es war klar, dass es für die heutige Begegnung genau die richtige ist. Wenn sie verlieren, man hat eh recht gehabt. Wie kann man so eine Startaufstellung aufstellen? Mhm. Man weiß es immer besser wie der Trainer.
Also, Nummer drei.
Der Schiedsrichter.
Ja.
Er pfeift entweder immer nur gegen uns, wenn er einmal für uns eher pfeift, dann macht es eigentlich ganz gut. Er pfeift nicht für uns, er ist eh fair. Man findet immer einen Grund, warum man gerade verloren hat. Wenn man gewonnen hat, ist der einzige Grund, dass das Team super ist. Und man muss möglichst biased sein einfach, ja.
Also, um zusammenzufassen, wenn man als Fußballzuschauer hat, weiß man es immer besser als der Spieler, man weiß es immer besser als der Trainer und der Schiri hat immer Unrecht, außer er gibt dem eigenen Team Recht, dann hat er natürlich Recht gehabt. Und als Bonustipp, wenn das eigene Team verloren hat, ist der Rasen schlecht gewesen.
Genau. Und das Allerwichtigste ist, man wäre selber Profi geworden, wenn man sich nicht verletzt hätte.
Ja, der fünfte Tipp.
Und Megan Rapinoe und so. Es gibt schon ein paar Fußballerinnen, die jetzt auch schon mehr an Bekanntheit erlangen.
Ich hätte ja eigentlich so gern Männerfußball dazu. Also wir haben ja, wie gesagt, die Ausstellung. Ich hätte gern Männerfußball dazu geschrieben, überall. Das machen sie bei Ted Lasso.
Das machen sie mittlerweile auch in den Medien.
Ehrlich?
Was ich ganz gut finde, dass das Männerteam der Österreicher jetzt ausgeschieden ist, weil es gibt ein Frauenteam und die schneiden tendenziell eigentlich immer besser bei Großereignissen als das Herrenteam, ja.
Cool.
Das sind echt stark.
Wann spielen die es nicht schon mal?
Die spielen, glaube ich, momentan eine Quali. Ich weiß aber nicht, ob für die EM oder für die WM, ehrlich gesagt. Aber die spielen momentan.
Na, cool. Ja, dann, Lukas, danke, dass du dabei warst. Wie hast du die Folge heute gefunden? Hast du Spaß gehabt?
Ja, aber ich war sehr nervös. Ich bin immer noch nervös, obwohl es jetzt vorbei ist. Aber danke für die Einladung, es war voll nett.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns korrektiv zur Seite gestanden hast und die Fragen beantworten konntest. Wir haben es geschafft. Die Fußball- in Klammer Literaturfolge ist zu Ende. Schreibt uns, welche Mannschaft euer Fanherz höher schlagen lässt auf post.stadtbibliothek@innsbruck.gv.at oder Instagram mit dem Handle stadtbibliothek.innsbruck oder Facebook. Und bis dahin wünschen wir euch noch schönes Fußballspielen in dem Fall und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!
Tschüss!
Ciao!
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.